Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gili Weiss und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin! Heute ist Rita da.
Schön, dass du hier bist.
Es freut mich, dass ich hier sein kann.
Wir sprechen heute über Reverse Mentoring, richtig?
Richtig.
Nicht, dass wir hier das falsche Thema haben. Wie kamst du zu dem Thema? Warum? Warum sprechen wir darüber?
2021 ist jemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe, auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich seinen Abteilungsleiter mentoren kann. Mhm. Ich habe ihn komplett schräg angeschaut, wusste gar nicht, was das ist. Und jetzt, 5 Jahre später, gebe ich Workshops zu dem Thema, unterstütze Unternehmen und auch größere Unternehmen dabei, Mentoring-Programme an sich einfach aufzubauen und bin teilweise auch als Keynote-Speakerin mit dem Thema unterwegs. Ja. Also viel rund um das Thema intergenerationales Mentoring und Reverse Mentoring ist einfach der Begriff, den mehr Leute kennen.
Das ist schön, dass du schon mal aufgreifst. Ne? Was bedeutet das eigentlich? Also ne, wenn ich das irgendwo lese, was bedeutet Reverse Mentoring?
Also ich glaube, Mentoring als sich ist ja keine feste Definition, aber besonders im Berufskontext ist es ja häufig, dass dich jemand an die Hand nimmt und in regelmäßigen Abständen mit dir ausgewählte Themen einfach bespricht. Ich glaube, häufig ist auch diese Abgrenzung irgendwie in Richtung Coaching nochmal klarer, dass es häufig einfach nochmal begrenzt ist im Sinne von, wir treffen uns dann halt 6 Monate lang und machen dieses Mentoring. Und Reverse Mentoring macht, glaube ich, einfach darauf aufmerksam, aus meiner Perspektive, dass es nicht immer die Person mit 30 Jahren mehr Berufserfahrung ist, die mich an die Hand nimmt, sondern wir können beide voneinander und miteinander lernen. Und ein Lernprozess sollte in den meisten Fällen auch nicht einseitig sein, dass eine Person irgendwie Informationen liefert und die andere die wie so ein Schwamm aufsaugt.
Ich habe schon wieder
Tonnen. Es geht los, ja, total. Okay.
Du darfst auch reingrätschen, ne? Jederzeit. Coaching versus Mentoring hast du gerade aufgegriffen. Also aus meiner Definition, ich bin ja systemischer Coach, ist ein Coaching-Prozess durchaus auch begrenzt und teilweise deutlich kürzer als das beispielsweise ein halbes Jahr. Und zeitgleich bin ich, eines meiner Ehrenämter ist bei MentorMe, dass ich Mentorin bin, mache ich schon ein paar Jahre jetzt. Und das ist natürlich sehr begrenzt im Sinne von, das ist jetzt die Mentoring-Programmphase. Ne? Also die habe ich gar nicht in der Hand. Ich kann danach zwar sagen, so ich begleite dich weiter von mir aus. Aber das ist begrenzt in dem Sinne, aber nicht mit Anliegenbegrenzung, wie es ja beim Coaching ist. Und in Unternehmen, du hast ja gesagt, du unterstützt dabei Unternehmen, das selber aufzubauen. Ist es da auch so ein, hey, jetzt ist ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie lang ist die Dauer von so einem Mentoring normalerweise?
Die meisten machen tatsächlich 6 Monate oder 12 Monate. Mhm. Und dort, also es ist ja häufig so, dass einfach ein Programm aufgebaut wird in dem Sinne, dass man sagt, es gibt dieses Programm und wer möchte, kann mitmachen. Mhm. Was macht es besonders, dass man niemanden mehr so hinterher treten muss nach dem Motto, ja mach mal, sondern man hat dann einfach zum Beispiel 15 Führungskräfte aus den unterschiedlichsten Bereichen, die sagen, hey, ich habe Bock auf etwas Neues, ich habe Bock, mich auf diese neue Erfahrung einzulassen. Und dann melden sich halt Menschen zwischen, hallo, ich bin Praktikantin und 19 Jahre alt, bis zu, hey, ich bin vielleicht erst seit 3, 4 Jahren in meinem ersten festen Job. Da gibt's aber auch kein Alterslimit oder ähnliches. Also ich erlebe auch Mentoring-Situationen, wo die Mentee zum Beispiel auch nur 8 oder 10 Jahre, also die Mentee und die Mentorin nur 10 Jahre irgendwie trennt. Das ist für mich gar kein Altersding, sondern wirklich mehr nach diesem, wer hat halt in bestimmten Bereichen oder auch in Unternehmen einfach mehr Arbeitserfahrung. Das heißt, jemand, der mit 16 in die Ausbildung eingestiegen ist, im Big Corporate und dann seit 20 Jahren da ist, ist dann jetzt Mitte 30 und kann sehr gut auch die Mentee sein von jemanden oder die Mentorin auch andersrum, die vielleicht seit einem Jahr erst da ist. Also es geht häufig um das Thema so Unternehmenskultur und auch für ein Verständnis für bestimmte Branchen, wenn Leute zum Beispiel dann auch einen Quereinstieg machen.
Mhm. Reverse Mentoring war für mich ein neuer Begriff. Was ich jetzt gerade so höre, ist auch eine Möglichkeit, mit ein paar Biases aufzuräumen, die da draußen so existieren. Ja, also nämlich, weiß ich nicht, Menschen, die eine ganz lange Betriebszugehörigkeit haben, sind per se wissender. Und die junge Menschen, die vielleicht gerade im Job gestartet haben, bringen irgendwie nichts mit. Also es gab ja auch ein Leben vor dem Jobeinstieg zum Beispiel. Oh, sacre bleu. Begegnen dir diese, also würdest du dem zustimmen? Ist das eine Möglichkeit, mit solchen Bias aufzuräumen und begegnen die dir in deiner Arbeit?
Also erstens glaube ich, dass jede Form von Gespräch mit Menschen, mit denen man vielleicht sonst weniger zu tun hat, Bias aufräumen kann, aber nicht muss. Also es muss von beiden Seiten ja eine Offenheit da sein, dass eine Person ist bereit, über bestimmte Dinge anzusprechen oder auch die offen zu teilen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig muss ja eine Offenheit dafür da sein, sich mit seinen eigenen Biasen auseinanderzusetzen. Das ist der Biases, auseinanderzusetzen. Und demnach würde ich sagen, ja, es ist eine Möglichkeit. Und gleichzeitig würde ich das noch breiter aufstellen. Also ich betrachte das nicht nur auf Unternehmensweise, sondern auch auf dieses klassische Thema. Wir sprechen viel über Generationen, wir sprechen viel über Medienkonsum, wer wie was Nachrichten konsumiert, was es mit einem macht. Ich spreche viel über das Thema so Resilienz, wie man die für sich selber in Anführungsstrichen aufbaut, wobei das ja nie ein abgeschlossener Prozess sein kann, meiner Meinung nach. Das heißt, aus meiner Perspektive kann man aus Mentoring das machen, worauf man selber Bock hat. Aus Unternehmensperspektive schafft man dann irgendwie den Rahmen. Und ob dann Leute wirklich nur ihre 6 Pflichttermine machen und dann wie so ein Zeitstempel nach 60 Minuten Punkt Schluss machen oder das Ganze noch weiter ausbauen, das ist ja dann allen selber überlassen. Und auf der Unternehmensseite wird ja eher der Mindestrahmen gesetzt. Hey, ihr müsst euch 6-mal für 60 Minuten treffen und zum Beispiel euch vorstellen und also ein genaues Verständnis voneinander als Charakter, als Person entwickeln und vielleicht noch ein bestimmtes Thema absprechen. Mhm. Der Rest ist dann frei. Gleichzeitig auf, also ich selber auch als Mentorin, die Menschen einfach begleitet, auch in verschiedenen Lebensphasen, auch als Abgrenzung jetzt zum Thema Coaching, da gibt es ja nicht den monetären Faktor. Mhm. Also ich würde schon behaupten, dass die meisten Menschen, die ich kenne, die gerade kein Ehrenamt ausüben, wenn die sagen, ich coache Person XY, dass sie dafür ja eine finanzielle Gegenleistung bekommen, also dafür bezahlt werden. Ich persönlich, das Mentoring, was ich jetzt selber mache, dafür werde ich nicht bezahlt. Das heißt, ich bin einfach im Austausch mit Menschen, mit denen ich regelmäßig meistens digital zusammenkomme. Wir haben bestimmte Themen, die wir absprechen, die wir dann gemeinsam gestalten. Und dann haben wir halt diesen Austausch.
Ich knüpfe schon wieder an vielen verschiedenen Punkten an, die du sagst. Weil ich das, ne, einerseits hast du auch vorhin schon gesagt, dieses Voneinander lernen. Und da stellt sich mir die Frage, okay, warum braucht es diesen Begriff Mentoring und warum dann auch Reverse Mentoring? Ich lasse es erstmal dabei, damit ich nicht so viele Themen wieder aufgreife.
Also ein gutes Beispiel zum Thema, wieso es Reverse Mentoring braucht. Ich habe einen Mentee. Der ist Geschäftsführer von einem Unternehmen, wo, ich glaube, 800 oder 900 Menschen sind. Und manchmal nehme ich ihn auf Netzwerkveranstaltungen mit oder er mich. Mhm. Und wenn wir uns dann so, weil wir nebeneinander stehen, vorstellen und sagen, ja, wir kennen uns aus dem Mentoring, dann denken 9 von 10 Leuten, dass er mein Mentor ist. Ah. Und wir machen das dann immer so als Witz, dass wir das sagen und schauen, wie die Leute reagieren. Weil die Gegenfrage ist ja dann, richtig schön, dass er das macht. Und ich sitze dann so und denke so, aber eigentlich leiste ich ja, also ich gehe ja gerade in diese Vorleistung, dass ich ja als Mentorin da bin. Und das ist ja auch ein Bias, mit dem man so spielen kann, weil dann häufig so, ja, ich bin irgendwie die jüngste Person am Tisch zum Beispiel und bin dann aber die, die bestimmte Leute einfach im Raum kennt, weil ich die als Mentorin vor 3-4 Jahren schon mal begleitet habe.
Irgendwie bleibe ich gerade bei Bias ein bisschen kleben, aber wir kommen auch wieder weg davon. Ja? Ich habe mir spontan die Frage gestellt, was macht das mit Menschen, wenn wir das jetzt eine neue Rollenkonstellation jetzt nehmen? Wie ist das für, ich gendere jetzt bewusst nicht, den von mir aus 50-jährigen Geschäftsführer, der jetzt auf einmal Mentee ist? Und wie ist das für eine jüngere Person mit weniger Berufserfahrung oder vielleicht Betriebszugehörigkeit, in so eine Mentorrolle, Mentorinnenrolle reinzukommen? Erlebst du da, Hemmungen oder fühlt sich das für manche Menschen erstmal komisch an? Also wie würdest du das so beschreiben? Was macht das mit den Menschen?
Ich fange mal an, was ich von anderen Leuten weiß und schließe dann ab mit dem, was meine eigene Erfahrung ist. Bei anderen Leuten, also ich erlebe das auch in Unternehmen, dass ich dann sage, hey, ich mache gerne eine digitale so Onboarding-Session, einmal für die Leute, die halt Mentees sind und einmal auch für die MentorInnen, weil die ja auch unterschiedliche Bedürfnisse haben oder unterschiedliche Fragen haben, mit denen sie sich beschäftigen. Und das große Ding ist häufig auf der Mentee-Seite, also auf den bei den Menschen, die vielleicht mehr Verantwortung im Unternehmen haben, also wenn es um Personalverantwortung geht, die dann häufig mit der Frage kommen, so, ja, was bringt mir das denn jetzt überhaupt? Weil häufig ja dieser Begriff Mentoring einfach mit so, hey, ich zeig dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert, assoziiert wird. Und dieser Gedanke ja häufig an Lebenserfahrung geknüpft ist. Und dann ist für mich halt wirklich, da ist auch sowas, wo ich einfach gerne alle Menschen, die vielleicht gerade den Berufseinstieg machen oder während der Ausbildung gerade sind oder im Studium sind, einfach auch an die Hand nehmen möchte und sie darin bestärken möchte, dass deren Lebenserfahrung, deren Perspektive, deren Wissen auch relevant ist und auch wichtig ist. Und besonders, wenn es um das Thema irgendwie Generationenverständnis geht oder ein häufiger Fall ist so dieses Marketing-Zielgruppen-Target-Group-Verständnis, dann wollen Menschen ja wissen, wie die 18-, 19-, 20-Jährigen oder auch Ende-20-Jährigen vielleicht wirklich ticken. Und das funktioniert nicht, indem man die neueste Gen Z-Studie liest oder sich die neueste Schlagzeile über, wir wollen alle nicht arbeiten, durchliest, sondern wenn man wirklich mit Menschen und auch alters- und generationenübergreifend in Austausch geht. Jetzt zu mir selber. Ich habe ja am Anfang schon geschildert, dass ich 2021 einfach in dieser Situation war, dass ich war so, okay, dann mache ich das jetzt einfach. Ich probiere es aus. Ich habe ja nichts zu verlieren. Das ist nicht meine Führungskraft. Wird schon ganz gut laufen. Genau, und das hat auch wirklich ab dem ersten Termin einfach gut geklappt. Und dann war das für mich einfach wie ein Selbstläufer, weil ich über das Thema viel gesprochen habe, im Berufskontext, auf Netzwerkveranstaltungen und weiteres. Das heißt, ich habe nie mich irgendwie hingesetzt und einen Businessplan geschrieben und gesagt, hey, ich baue jetzt Mentoring-Programme für alle Unternehmen, die auf mich zukommen, irgendwie auf. Sondern das hat sich einfach nach den Bedarfen so ergeben. Für mich selber als Mentorin ist jeder einzelne Fall oder jedes Mentoring einfach super individuell. Also ich habe Menschen, mit denen ich wirklich so ein 0815, wie geht's dir, mache, wo man nicht wirklich drauf antwortet. Und danach steigen wir direkt irgendwie in bestimmte Cases ein oder wenn wir wirklich die Themen vorgeplant haben, direkt ins Thema. Und wenn wir mit dem Thema nach einer Stunde oder länger durch sind, legen wir auch ungefähr auf oder beenden das Gespräch. Und mit anderen Leuten habe ich eine ganz andere persönliche oder auch tiefere Bindung einfach entwickelt. Ich habe einzelne Mentees, die ich schon seit mehreren Jahren auch begleite, auch wenn der Austausch vielleicht weniger regelmäßig ist, wo ich aber wirklich weiß, hey, wir haben über emotionale Struggles gesprochen, wir sprechen immer wieder über die aktuelle politische Lage. So, ich weiß, was du gerne isst, also ich sage es mal ganz pauschal gesagt gerade an der Stelle, also das ist wirklich jemand, den ich auch über dieses Mentoring-Beziehung hinaus als Person meines Netzwerks, als mir bekannte Person auch betrachte. Und das macht, glaube ich, auch das aus, was ich vielen Menschen mitgeben möchte, die vielleicht am Anfang ihres Berufswegs, wo auch immer der einen hintreibt, mitgeben möchte, weil es halt auch einen Unterschied macht, dass du nicht nur dieses Netzwerken außerhalb deines Unternehmens machst oder auf Branchenveranstaltungen gehst, sondern es auch einen großen Unterschied machst, ob du entsprechende Leute innerhalb deines Unternehmens kennst. Hm. Und ich glaube, dass das häufig beim Begriff Netzwerken gar nicht so viel mitgedacht wird. Es macht einen Unterschied, ob du eine Ausbildung anfängst und dann weißt du ja nicht, in welcher Abteilung du in 20 Jahren arbeiten wirst. Aber deine Führungskraft aus deinem zweiten Ausbildungsjahr, die wird sich ganz genau daran erinnern, was du mit 19 vielleicht gemacht hast. Und es macht aber einen Unterschied, ob du dann darüber hinaus, über deine Abteilung hinaus, mit Menschen in Kontakt trittst oder nicht. Insbesondere, wenn du vorhast, länger in einem bestimmten Unternehmen zu bleiben.
Also erstens hast du mir eine Anleitung, sozusagen Überleitung zum spielerischen Element gegeben. Und zweitens schon wieder ganz viele Worte, die wir aufgreifen können. Also wir hatten auch mit Beri in der Folge zu Netzwerken gesprochen. Das greifst du nochmal mit einem ganz anderen Aspekt auf. Ihr seid auch verwandelt, hast du schon erzählt. Mag ich. Und so ein paar andere Themen, die ich auch aufgreifen würde. Seid ihr bereit, ins spielerische Element einzutauchen? Vielleicht taucht da das ein oder andere von dem, was du gerade schon erzählt hast, nochmal auf.
Ja, ich bin bereit.
Get ready.
Sehr schön.
Na, willst du spielen?
Die zwei wissen wieder nicht, was passiert.
No clue.
Ich habe hier drei identische Felder. Das sind lauter Kästchen und das ist ein Startpunkt und ein Zielpunkt. Ja, momentan sehen die alle drei gleich aus. Jetzt müsst ihr mir gleich noch einen Moment geben, den schneiden wir dann auch raus. Ich bin jetzt die Person, die den Weg kennt, weil du hast vorhin gesagt, ich zeig dir, wie die Welt funktioniert. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich das so einen interessanten Satz finde. Das war mein Clou dafür. Ich zeige euch jetzt gleich, wie die Welt funktioniert auf diesem Blatt. Das heißt, ich gebe eine Welt vor, einen Weg vor. Und ihr habt dann die Möglichkeit, immer Kästchen für Kästchen zu sagen, immer ausgehend von dieser Pfeil ist das Startsymbol. Mhm. Und ihr wollt dorthin kommen, zu diesem wie nennt
Flagge.
Ja, Flagge, Zielflagge. Soll das sein. So, und da ist klar, hier geht's einfach direkt bei dem ersten Kästchen los, ja? Und hier ist das letzte Kästchen, was ihr dann erreichen müsst. So, ich mache den Weg und ihr sagt mir dann entweder geradeaus, runter, links, rechts und dann gleichen wir ab, ist das die gleiche Richtung, die ich hier so sehe und habe. Und wenn es ein Ja ist, dürft ihr direkt nochmal, ja? Bei einem Nein ist erstmal Ende Gelände. Wenn ich aber drei Ja's hintereinander vergeben kann, das heißt, Rita, wenn du sagst, sehe geradeaus, links, jetzt nach oben, und alles drei, also als ein Beispiel, und alles drei ein Ja ist, dann ziehe ich einen dieser Zettel, das ist wie eine Art Bonus. Und wenn das ein Ja ist, okay, dann gebe ich dir die nächsten drei Schritte vor. Das heißt, so ein 3x3, also so ein 9er-Feld, hast du dann praktisch frei gemacht. Ja? Wir testen das gleich mal aus.
Okay. Das kann ich in meinen eigenen Worten versuchen, das wieder zu,
ja, unbedingt,
zu verstehen. Ich denke mir jetzt was aus. Wir sind bei dem Dreieck und wollen zu dieser Flagge. Mhm. Und du hast jetzt einen Weg gezeichnet, der zum Beispiel so ist.
Genau.
Und dann würden wir normalerweise, wenn ich was sage, ich sage jetzt rechts und das ist aber geradeaus, dann ist deine Antwort ja nein. Das heißt, er ist dann dran. Oder genau, machen wir das?
Dann ist abwechselnd.
Abwechselnd.
Exakt.
Und wenn ich aber, zum Beispiel, wir gehen jetzt nach da und ich habe dann rechts gesagt, dann darf ich nochmal eine Richtung sagen, weil ich bin ja auf dem nächsten Spielfeld.
Ganz genau. Schöner erklärt, als ich das gemacht habe. Ihr dürft euch auch gleich eine Farbe aussuchen, von denen, die ich hier einfach liegen habe. Ich nehme jetzt einen Moment, um einen Weg hier einzumalen.
Darf meine erste Frage sein, zu fragen, wie rum du deinen Zettel hältst?
Jetzt, bist du Rechts-Links-Verwechslerin?
Nein.
Nein, du? Nein. Okay, bei mir zeigt der Pfeil in meine rechte Richtung und auf der linken Seite von mir ist dieses Flaggensymbol.
Ja, können wir uns aber darauf einigen, dass es dann so aussieht? Mhm. Okay. Dass wir einen Konsens auch haben, dass das nicht irreführend ist.
Mhm. Yes. Mag schon den Start sehr, Rita.
Mhm. So, du darfst jetzt direkt sagen, wo deine Reise auf diesem Labyrinth losgeht.
Vom Pfeil aus nach oben.
Nein. Jetzt bist du
damit. Ich überlege gerade, wie ich das kennzeichne, dass das ein Nein ist. Okay. Vom Pfeil aus nach unten.
Nein. Rita?
Vom Pfeil aus nach links?
Ja.
Wenn nicht, wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, darf man schräg laufen?
Darf man nicht.
Ah.
So. Vom bei mir grünen Feld, also auf dem Feld, wo wir jetzt stehen, nach links?
Ja.
Vom Feld aus nach unten?
Nein.
Vom Feld aus nach oben?
Nein.
Vom Feld aus nach links?
Ja.
Vom Feld aus nach links?
Nein.
Vom Feld aus nach unten?
Ja.
Vom Feld aus nach unten?
Ja.
Vom Feld aus nach rechts?
Nein.
Vom Feld aus nach links?
Nein.
Vom Feld aus nach unten?
Ja.
Vom Feld aus nach links?
Nein.
Links? Nein. Vom Feld aus nach unten?
Nein.
Dann ist es vom Feld aus nach rechts?
Ja.
Und jetzt vom Feld aus nach unten?
Ja, ich lege nur Wert aufs Aufsmalen.
Vom Feld aus, tja, nach unten.
Ja, und damit hast du drei Felder und kriegst jetzt eine Zusatzkarte. Ich mache mir immer nebenbei Strichlisten, wie viele ihr hintereinander habt.
Okay.
So, dein Zusatzfeld, wenn du mit Ja antwortest, gebe ich die nächsten drei richtigen Felder vor, ja?
Okay.
Musst du auch ehrlich sein.
Ich bin ehrlich.
Ich werde regelmäßig von Menschen nach meinem Wissen oder meiner Expertise oder meiner Erfahrung gefragt und kann unterstützen.
Ja.
Ha. Dann darfst du jetzt ein Feld nach unten und zwei Feld. Ups, mein Bleistift ist aufgetragen.
Ja.
Geht noch, danke. Und zwei Felder nach links.
Mhm. Oh, das tut gut. So,
und da du immer noch bei Ja warst, darfst du direkt weitermachen.
Oh, wow. Vom Feld aus nach oben.
Nein.
Oh, schade.
Ich bin ja jetzt auch da. Mhm. Also wir sind gemeinsam auf dem neuen Feld. Ne?
Wenn du zugehört hast, dann ja.
Nächster Struggle. So fokussiert aufs Ausmalen gewesen, dass man nichts mehr mit... Nein. Vom Feld aus nach links.
Du bist noch dran, ne?
Ja,
okay.
Sorry, ich muss zu Ende. Also der Prozess war erst ausmalen, dann nachfragen.
Okay.
Vom Feld aus nach oben?
Nein.
Vom Feld aus nach unten?
Ja.
Vom Feld aus nach unten?
Nein.
Vom Feld aus nach links?
Ja.
Das wäre auch ein bisschen komisch.
Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Es gibt mir Hoffnung, dass wir hier gleich malen.
Vom Feld aus nach links?
Ja.
Vom Feld aus nach links?
Nein.
Vom Feld aus nach oben?
Ja.
Und nochmal nach oben?
Ja.
If I was Benny, what would I have done? Vom Feld aus nach links.
Oh ja, jetzt hast du wieder nochmal ein Feld eine Zusatzkarte erobert und kriegst die nächsten drei Felder dann, wenn du Ja sagen kannst.
Oh.
Aha. Ich hatte Zugang zur formalen Weiterbildung, die mein Unternehmen bezahlt hat.
formalen, okay, can we talk about formalen Bildungszugang? Ja. Also das wäre für mich jetzt sowas wie, ich erwerbe dadurch wie Master, Bachelor.
Okay. Good point. Ich als Erziehungswissenschaftlerin, da hätte ich auch. Okay, formal meint in dem Fall, dass du ein Zertifikat erlangst.
Okay, dann kann ich die Frage mit bestem Gewissen mit Ja beantworten.
Sehr schön. Okay, dann darfst du jetzt einmal nach links.
Okay.
Einmal nach oben. Und einmal nach links. Und dann sind wir schon da.
Ich wollte gerade sagen, Rita, bist du auch gerade am Ziel angekommen?
Ja, nice. Sehr schön.
Ich würde sagen...
Habt ihr geschafft?
Haben wir gerockt.
Das heißt, das Bild sieht für uns alle gleich aus. Ja, wunderbar.
Ah, ich mag das. Ah ja, okay. Oh, du hast wirklich schön ausgesehen. Sehr toll.
Dafür gibt es keine extra Folge.
Ich wollte das gerne hier so festlegen. Zusätzliches Kunstwerk.
Oh. Ah, I like. Rita ist direkt in Raumgestaltung mit eingestiegen.
Ja, ja, mag ich. Okay, ich stelle ja immer die Frage, was hat jetzt dieses spielerische Element eventuell mit unserem Thema zu tun? Habt ihr Ideen?
Aktives Zuhören.
Oh, da war ich gar nicht. Cool.
Was noch?
Geben und nehmen.
Mhm. Für wen?
Für alle. Also dadurch, dass ich zum Beispiel, wenn du oben ausgeschlossen hast und ich unten ausgeschlossen habe, konntest du ja dadurch profitieren. Auf der einen, als erster Schritt wäre das so ein Armist. Wieso konnte ich nicht davon profitieren? Aber es hat uns ja beide vorangebracht, damit wir zusammen näher ans Ziel kommen. Mhm.
Es fühlte sich für mich auch super gut an, dass wir gemeinsam in der Sache drin waren. Also ich dachte, wenn wir jetzt kompetitiv unterwegs gewesen wären, hätte ich das nicht gut gefunden. Hat ja auch vielleicht was mit Mentorship zu tun. Und Vertrauen war bei mir ein Ding. Ich vertraue jetzt darauf, dass du das malst, was ich male, dass ich verstehe, was du sagst, dass du nicht die Regeln änderst mittendrin ohne uns. Nicht, dass du das ständig machen würdest. Changing rules. Also das hatte was mit Vertrauen auch gerade zu tun.
Ich glaube viel, also das ist auch so ein, dass Sachen aufeinander aufbauen war, für mich zumindest. Also ich habe viel daran gedacht, wenn man so, ja, es gab so ein Spiel Make and Break oder so, wo man so Sachen aufbauen musste. Und wenn man das jetzt zusammen macht, dann macht man das, erreicht man das ja schneller. Und hätte ich das jetzt auch die ganze Zeit alleine gespielt, also wenn du was gemalt hättest und ich es hätte erraten müssen, hätte das Ganze ja weniger einen Reiz. Und so konnten wir halt aufeinander aufbauen, also von den Informationen her. Und das wäre für mich auf jeden Fall auch eine Grundlage vom Mentoring, dass man ja weiß, was man in der letzten Einheit oder in der letzten Sitzung miteinander besprochen hat, weil man ja nicht jedes Mal eine neue Mentorin oder also eine neue Mentorin bekommt, sondern da halt eine Beziehung hat, die man zueinander aufbaut und auch pflegt oder auch pflegen kann, wenn man möchte.
Was ich super mochte, war, dass du begonnen hast mit so Orientierungsfragen. Also wie rum halten wir hier jetzt das Blatt und wo, ne? In welche Richtung? Und das war für mich, ich hatte in meinem Kopf sofort so, ja, ist vielleicht nicht schlau, einfach drauf loszurennen. Ne? Vielleicht kurz innehalten, Orientierung. Du hast ja auch sofort dein Blatt gedreht und warst bereit zu teilen, was du da machst. Ne? Du hast nicht das Wissen für dich behalten und irgendwie so, das ist mein Bild, wir gucken da nicht drauf. Dass wir bei dir nicht gucken durften, ist klar. Das mochte ich aber auch, das fühlte sich so an wie, hey, das teile ich jetzt mit dir. Ne? Hier gibt es keine, ich sitze hier nicht auf mein Wissen als Machtinstrument, sondern we're in it together. Genau. Und für mich war das echt eine gute Stütze, so don't just run with it. Ne? Atme mal kurz, verschaff die Orientierung und dann gehen wir los. Das fand ich super. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht.
Sehr schön, mag ich. Ist richtig gut. Habt ihr noch einen Take dazu, was das mit diesen Zusatzaufgaben hier mit Mentorship oder insgesamt mit dem Thema heute so zu tun haben könnte?
Bin total daran interessiert zu erfahren, was auf denen steht, die wir nicht gelesen haben.
Ich verlese. Please. Es sind ja nur noch drei, ne? Also insgesamt wären es 5 mögliche gewesen. Genau. Also eins wäre gewesen, ich habe ein Netzwerk, das mich aktiv unterstützt. Das hattest du vorhin aufgegriffen als Thema. Darum fand ich so, da kommen wir dran vorbei, aber ich habe es dann nicht gezogen. Dann, ich hatte eine Mentorin oder einen Mentor, der die Idee mir Türen geöffnet hat. Und das letzte wäre gewesen, jemand hat mich explizit für eine Aufgabe empfohlen, bevor ich mich beworben hatte. Und auch das hast du ja schon angesprochen, ne? Dieses, wenn ich mit 19 bei einer Person war, die erinnert sich dann noch an mich, wenn etwas ansteht und kann dann eben dementsprechend auch empfehlen. So, das wären die anderen gewesen. Habt ihr jetzt Ideen, was das noch als Sonderaufgabe mit 3 weiteren Feldern mit dem Thema zu tun haben könnte?
Also für mich sind das alles in irgendeiner Hinsicht Berufs- und Netzwerkthemen. Hm. Und ich verorte Mentoring auch konkret halt in diesem Bereich. Also natürlich ist Beruf und Karriere auch immer irgendwie was Persönliches oder Individuelles. Und wir sind ja auch als Menschen am Arbeitsplatz. weil wir häufig nicht, also die meisten zumindest, die ich kenne oder meinem Bubble, orientieren ihr ganzes Leben nicht nur um ihre Arbeit. Und ich, für mich ist es halt wirklich so ein Zusammenspiel, wo ich merke, auch wenn mein Mentoring meistens im Berufskontext verortet ist, bin ich ja trotzdem hier als Mensch, als ich, als Rita. Und mir hat Mentoring auch häufig geholfen, gegenüber Menschen, die ich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte, ein besseres Verständnis zu entwickeln. Und bei der zweiten Frage habe ich auch darüber nachgedacht, ob eins der zentralen Themen auch einfach Arbeitskultur sein kann oder auch Zugangsmöglichkeiten, weil das ja auch ein großes Thema ist. Also wir sprechen auf besagter Plattform LinkedIn sehr gerne über Benefits und ob mein Parkplatz und mein Wasser und mein Obstkorb jetzt wirklich als Benefits aufgelistet werden sollten oder nicht. Und vergessen dabei aber häufig, wie viele Leute das halt nicht als Möglichkeit haben. Also ich habe eine Bekannte, die musste jeden Tag 12 bis 18 Euro für ihren Parkplatz zahlen, wenn sie ins Büro kommt. Und das klingt jetzt erstmal hart, aber das ist nun mal die Situation bei denen am Arbeitsplatz, die so gegeben ist. Ob ich das richtig finde? Nein. Aber nicht alle Leute haben halt auch die freie Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, ich gehe jetzt einfach oder ich ergreife einen neuen Job oder eine neue Berufsmöglichkeit, weil es ja immer eine Frage ist, wie viele Privilegien, wie viele Zugangsmöglichkeiten habe ich denn und inwieweit kann ich diese auch nutzen, um frei über meinen eigenen Berufsweg und auch über meine finanzielle Situation in der Situation einfach auch zu bestimmen. Und das war tatsächlich mein erster Gedanke bei dem Thema berufliche Weiterbildung. Ja. So, es gibt Unternehmen, die bieten dir 2K im Jahr und du kannst die nutzen, um das zu tun, was du ungefähr möchtest. Und es gibt andere Arbeitgeber, wo du mehrfach ins Gespräch gehen musst, um irgendwie einen 2-Stunden-Workshop für 120 Euro zu besuchen. Mhm. Und andere, die halt alle Formen von Weiterbildung in ihrer Freizeit oder außerhalb ihrer Berufsarbeitszeiten machen müssen.
Ja, passend. Sehr, sehr schön. Da haben wir das Thema Privilegien. Ne? Wem steht was zur Verfügung überhaupt an Ressourcen? Und tatsächlich war das so der Gedanke. Wir hatten das auch in der Folge mit Alex Gessner zu linearen Lebensläufen oder eben nicht linearen Lebensläufen. Da hatten wir so ein Mensch ärgere dich nicht Brett ein bisschen modifiziert. Und da gab es auch Karriereboosters. Und so ähnlich habe ich das hier betrachtet, weil für mich ist Mentoring eine Art von Unterstützungsmöglichkeit, die ein Karrierebooster sein kann. Ganz viele Menschen zahlen ja extra dafür, für ein Mentoring zu haben. Also viele MentorInnen machen das ja dann ehrenamtlich. Aber das Mentoring-Programm kostet ja, also für Unternehmen sowieso Ressourcen, aber auch bei beispielsweise MentorMe oder eben auch bei anderen dieser Programme zahlen ja die Menschen, die davon profitieren, im Sinne von ich bin Mentee und bekomme dafür etwas. Und auch das ist ja ein krasses Privileg, das sich leisten zu können an vielen Stellen. Das heißt jetzt zeitlich, aber eben auch von finanziellen her. Und dann auch zu gucken, wer nimmt das erstens in Anspruch, aber wer bietet den auch an? Also wer sind die MentorInnen? Ne? Fühle ich mich da überhaupt zugehörig oder sehe ich eine Ähnlichkeit? Und ich glaube, dass zu wissen, dass es bestimmte Mentoring-Programme oder zumindest Unterstützungsnetzwerke beispielsweise für POC, also People of Color, gibt, die es mit Absicht für diese Zielgruppe, ne, für Menschen, die ähnliche Erfahrungen, in dem Fall Rassismus-Erfahrungen gemacht haben, während das beispielsweise auch Flinter-Mentoring oder meistens ist es Frauen-Mentoring noch gibt. Oder eben auch gerade das, was du vorhin angesprochen hattest, dieses altersentsprechende, ne, Generationenmodell für Mentoring, also schon zugeschnitten auf verschiedene Zielgruppen. Ich erlebe das selten, dass es so komplett offen ist. Ist das eine ähnliche Erfahrung, die du machst oder ganz anders?
Also ich glaube schon, dass es Orte gibt, wo es komplett offen ist, wenn es halt so Berufsmentoring ist. Mhm. Also so im Sinne von, ich bin jetzt in Phase X in meiner Berufsetappe. Also wenn man das auch abgesehen von Unternehmen betrachtet, eher so als ich bin jetzt Senior und ich möchte da und dahin, dann ist es ja für mich schon eher offener in dem Sinne, wenn ich, egal ob im Marketing, in der Logistik oder im Bereich Personal auf dieser Stufe bin und in 8 Jahren da und da sein möchte, weil das mein Karriereplan ist. Und ich meinen Karriereplan auch außerhalb von, ich sag mal, einem bestimmten Unternehmen betrachte, dann gibt es auch auf jeden Fall auch Mentoring-Programme, die dann einfach für alle oder für alle dieser Berufsstufe offen sind. Hm. Offen bedeutet ja aber nicht gleich zugänglich.
Mhm. Schön, dass du unterscheidest.
Nur, das ist ja ähnlich, wie wenn wir über soziale Gerechtigkeit im Bildungssektor sprechen. In Deutschland kann auf dem Papier jeder Mensch studieren. aber das ist nicht eine Möglichkeit, die allen offen steht und sehr vielen halt nicht offen steht. Und da spielt ja auch die Bildungsbiografie der Eltern, die Lebenssituation, die familiäre Situation, die eigene Gesundheit und viele weitere Faktoren einfach eine Rolle. Und deswegen würde ich einmal gerne so diese Begriffe trennen zwischen offen und zugänglich. Mhm. Und bei diesem Punkt von Zugänglichkeit, deswegen, eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ist, wieso ich mich nicht fürs Mentoring bezahlen lasse. Mhm. Also natürlich werde ich bezahlt dafür, wenn ich ein Mentoring-Programm aufbaue oder mitgestalte, weil das ja nochmal weitere Kapazitäten sind.
Und das ist ja auch eine Dienstleistung.
Das ist eine Dienstleistung, genau. Die kriegen ein Angebot. Dieses Angebot realisiere ich dann und am Ende des Tages wird dann halt die Rechnung beglichen. Das ist für mich persönlich außer Frage. Ich habe 2 Ausnahmen gemacht, wo ich das ohne dieses System vom Prinzip gemacht habe. Weil ich in dem einen Fall auch einfach wusste, dass mir das sehr viel bringt. Also das war dann vielleicht ich habe kein Geld dafür bekommen, aber die Leute haben so häufig an anderen Orten darüber gesprochen und ich wusste, dass sie das tun werden, dass sich das dann in anderer Form für mich gelohnt hat. Das ist auch so ein Mentoring-Tipp, den ich Leuten mitgebe. Nur weil man einen bestimmten Berufsstatus oder irgendwie eine Lebenssituation erreicht hat, heißt es nicht, dass ihr alles nur gegen Geld macht. Ich weiß, dass unsere Zeit wertvoll ist. Und gleichzeitig, um nochmal bei dem Punkt von Zugänglichkeit auch zu sein, mir hat es halt sehr viel gebracht, dass ich im Uni-Kontext auch außerhalb meines Studienfaches Veranstaltungen besuchen konnte und dadurch halt vielleicht kein klassisches Mentoring in dem Sinne hatte, dass man das als Mentoring bezeichnet hat, aber zumindest Menschen hatte, die mich auf meinem Weg mitbegleitet haben, die aber nicht irgendwie familiär oder freundschaftlich an mich gebunden sind. Was ja auch eine Option wäre, dass man irgendwie jemanden so hat. Und was ich zum Beispiel jetzt auch habe, wo ich immer sage, ich finde es auch gut, ich bin immer Mentorin, ich bin immer auch Mentee. Und Mentorin bin ich für verschiedene Altersgruppen. Ich glaube, wenn es eins gibt, was ich mache, dann ist es Ehrenamt. Und das ist auch etwas, worüber ich mich sehr viel identifiziere. Und in diesem Ehrenamtsbereich ist es für mich halt auch super wichtig, andere Menschen mitzubegleiten. Und ähnlich betrachte ich das nicht in allen Fällen, aber in manchen Fällen in Bezug auf Reverse Mentoring, wo ich einfach sage, hey, es ist für mich, sind das 60 Minuten irgendwann im Monat in meinem Kalender, die ich dir zum Beispiel jetzt schenke. Mhm. Für mich ist es ein angenehmes Gespräch. Ich bereite keine PowerPoint-Präsentation oder anderes vor. Ich muss nichts pitchen. Und wir begegnen uns einfach, wenn auch im digitalen Raum, genau dann jetzt so, wie wir gerade sind und besprechen zum Thema, Beispiel das Thema Medienkonsum verschiedener Altersgruppen und was es mit einem macht. So, ist ein grobes Thema. Ich bringe meine Perspektive mit, über die ich dann am Anfang von so einer Session auch spreche und dann geht's ins offene Gespräch. Und wenn die Zeit rum ist, dann ist der Termin vorbei. Ich kann mit meinen Gedanken so weitermachen, wie mein Arbeitstag oder mein allgemeiner Tag einfach weiterläuft. Ich glaube, jetzt ist noch mal ein anderes Thema, aber das ist auch so das Thema so Einsamkeit im digitalen Zeitalter auch nochmal irgendwie zumindest anschneidet, weil ich ja auch mir selber die Frage stellen kann, wann habe ich das letzte Mal mit einer Person gesprochen, die wie gesagt nicht meine eigen kreierte Bubble ist und die nicht, von der ich was beruflich unbedingt brauche, sondern wir begegnen uns einfach, wir sind einander nicht fremd, das heißt, wir haben irgendwie eine Grundvertrauensbasis, die bei manchen Mentees auch oder MentorInnen auch schriftlich festgehalten wird, also Schlagwort zu NDAs. Und dann ist es halt wirklich so, um das jetzt einmal diesen Punkt auch abzurunden, dass es allen Leuten was bringt. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt, hey, wir waren beide im Mentoring, wir hatten beide richtig Bock, das zu machen. Jetzt haben wir 6 Monate lang irgendwie miteinander Kontakt gehabt. Wofür? Ich sage nicht, dass alle das Gleiche daraus ziehen. Und gleichzeitig sage ich auch nicht, dass ihr alle das Gleiche daraus ziehen werdet, wie das, was ihr am Anfang vorhattet. Aber es wird euch was bringen. Auch wenn es sowas ist wie, hey, ich weiß, ich will nie in dem Bereich arbeiten. Oder, hey, eigentlich will ich gar keine Führungskraft werden, nach dem, was ich alles da gehört habe. Und das sind auch Erkenntnisse.
Du hast gerade so ein paar Beispiele auch gebracht, ne? Auch um es greifbarer zu machen. Ja. Wie kann das ablaufen? Ist es so, dass du als Mentorin ein Thema reingibst, also vorgibst, worum es in der Session gehen wird? Ich hätte das richtig verstanden.
Ja, meistens mache ich das schon. Häufig frage ich, kurz, ich gebe ein Beispiel. Also wenn wir sagen, hey, ich werde jetzt deine Mentorin für die nächsten 6 Monate, das bedeutet, wir treffen uns einmal im Monat für 60 Minuten digital. Dann nutze ich den ersten Termin, damit wir uns kennenlernen, auch wenn du und ich uns jetzt schon ein bisschen kennen, damit wir so ein bestimmtes ein Fundament einfach auch bilden. Und dieses Fundament besteht darin aus, hey, das ist ein Thema, über die ich auf gar keinen Fall sprechen möchte. Mhm. Damit ist mehr wie so eine, das ist meine Tabuzone oder wenn das mein Schachbrett ist, wir gehen einfach nie in die 4 Ecken. Punkt. Und das ist dann auch vollkommen fein. Und darüber hinaus tauschen wir uns einfach aus. So, hey, wo stehst du gerade? Was beschäftigt dich gerade? Es gab ja einen bestimmten Grund, wieso du mich kontaktiert hast oder wieso ich auf dich zugekommen und gesagt habe, hey, lass in diese Mentoring-Phase in unserem Leben irgendwie zusammen eintreten. Und darüber spreche ich viel. Also gar nicht viel darüber, was wir jetzt unbedingt die nächsten 6 Monate machen werden, sondern was ist dein Beweggrund, wieso bist du eigentlich gerade hier?
Ja, okay. Da gibst du mir gerade nochmal eine Möglichkeit, das wieder das Element abzurunden, weil die Sachen, die ihr gesagt hattet, waren komplett richtig. Mhm. Und auch ein paar Sachen mehr, als ich mir überlegt hatte. Das liebe ich immer sehr. Und das hier sollte tatsächlich auch so ein Rahmen, ne, dass wir alle den gleichen Rahmen, einfach ein gleiches Verständnis haben. Wir wissen, wo es anfängt, wo es endet. Aber das dazwischen, in dem Fall habe ich das jetzt vorgegeben, aber ihr habt ja voneinander profitiert, indem ihr geteilt habt, indem ihr immer wieder auch schauen konntet, theoretisch, ne, wo sind wir gerade, aber ihr habt da einfach den gleichen Weg genommen. Und du hast vorhin so schön angesprochen, so das Mentoring selber sieht für alle anders aus. Ne? Hier jetzt nicht als Weg. Und nichtsdestotrotz hattet ihr die Möglichkeit, erstmal auszutesten. Und der Fehler, den ihr gemacht habt zwischendurch, weil war ja klar, ihr kanntet ja den Weg nicht, den ich eingezeichnet hatte, der war okay. Und auch das ist mir wichtig im Mentoring, dass ich da einen Raum habe, wo ich Dinge ansprechen kann, die ich nicht weiß, die ich nicht kenne, wo ich Fehler machen darf, um dann in einem Rahmen, wo die Fehler vielleicht nicht so akzeptiert sind, es anders gestalten darf oder kann in dem Fall, weil ich die Möglichkeit habe. Das heißt, bei mir in meinen Mentorings kommen ganz häufig Fragen auf, wo die Menschen auch sagen, boah, hätte ich mich sonst nie getraut zu fragen.
Ja.
Und das ist hier in Ordnung, weil das dieser Rahmen einfach auch ist, wo gelernt werden darf. Und zwar voneinander. Und das liebe ich, dass du das immer wieder auch betonst. So, das ist beidseitig. Ich lerne da auch ganz viel. Und ich hatte bei ganz vielen Mentees auch das Gefühl von, oh, was kann ich dir denn beibringen? Ein großartiger Mensch, bringst schon ganz vieles mit.
Um da auch anzuknüpfen, ich möchte selber halt auch in meinem Alltag diese Mentalität stärken, zu sagen, dass ich wirklich von jeder Person was lernen kann. Und das ist ein Satz, den man sehr schnell, sehr gerne einfach sagt, aber eigentlich gar nicht meint. Mhm. Weil wenn ich habe das mal zugespitzt gesagt und gesagt, hey, wenn du Zeit mit deiner Nichte oder deinem Neffen verbringst, der unter 10 ist und wirklich da bist, also nicht nebenbei ins Handy schaust oder an dein nächstes Projekt denkst, einfach da bist, wirst du aus dieser Zeit auch super viel für dich mitnehmen, weil beispielsweise Kinder halt einfach manchmal freischnauze was sagen, wo man denkt, wieso hat sie das jetzt gesagt? Das darf man nicht im öffentlichen Raum sagen. Aber du lernst halt für dich selber, so jetzt an diesem Kinderbeispiel, mit der Situation umzugehen. Und das übertragen jetzt auch auf das Mentoring, wo ich sage, ich habe bestimmte Aspekte in Bezug auf Veranstaltungen, auf die Planung von verschiedenen Organisationen, für das Verständnis von Strukturen, das Verständnis von Vitamin B im Arbeitskontext oder am Arbeitsplatz. Das habe ich ja vieles davon einfach durch das Mentoring gelernt und gar nicht durch einen Vortrag oder so mäßig, hey, ich habe mir jetzt ein YouTube-Video eine Stunde lang übers Networking angeschaut, sondern von einer Person, die das selber ja schon Weilchen macht. Und die Person hat das gar nicht mir mitgegeben, als hier ist jetzt diese Information, die du lernst, sondern durch so das, was zwischen den Zeilen stand, weil ich Sachen dann halt interpretiert habe und für mich mitgenommen habe. Ich bleibe mal nochmal bei dem Thema Themen, weil es schon häufig auch vorkommt, dass wir dann einen bestimmten Themenfokus haben. Also ich glaube, ich habe zu sehr vielen verschiedenen Diskriminierungsformen einfach schon so Mentoring-Sessions vorbereitet und gar nicht, weil ich sage, ich stelle mich jetzt auf den Rost, dass ich über alles Bescheid weiß. Aber wo ich sage, wenn ich merke, dass in Gesprächen eine Offenheit für bestimmte Themen da ist und die Person sagt, hä, was bedeutet denn eigentlich die Aussage, wenn Leute ständig sagen, dass das Bildungssystem in Deutschland ungerecht ist. So. Und dann bereite ich halt die Mentoring-Session vor, mache dann so einen gehenden Modus, Recherche-Rita nenne ich das immer. Ich weiß nicht, schöne Alliteration ist und zu meinem Namen passt. Aber wo ich einfach bestimmte Informationen zusammentrage und basierend darauf dann sage, okay, das ist was, was für dich vielleicht nochmal relevanter ist. Das ist irgendwie dein Bezugspunkt dazu. Und das sind Sachen, die du vielleicht gar nicht auf deinem Teller siehst, die außerhalb dieses Tellerrands sind, aber die für deinen Berufskontext wichtig sein können. Beispiel, wenn du selber Azubis anleiten wirst oder auch im Bewerbungsprozess dabei bist, wenn du Azubis einstellst, worauf achtest du eigentlich und welchen Bias oder welche Brille hast du auf, wenn du bestimmte Merkmale in solchen Prozessen mitbegleitest?
Naja, mag ich sehr. Ja. Und also gerade bei mir in meinem Mentoring-Rahmen, nächstes Mal, da wissen die Leute, also die sehen das, das wird gematcht und die sehen, was ich eingetragen habe, wo ich mich auskenne, wo ich Erfahrung habe, über welche Themen ich gerne spreche, wo ich unterstützen kann. Und das konnte ich im Vorfeld alles eintragen, kann ich auch jederzeit ändern. Und das sehen Menschen und entscheiden auf Grundlage dessen, ob es ein Match ist oder nicht. Und dann sprechen wir eben auch und gucken, passt das irgendwie zwischenmenschlich? Und ich habe, was ich sehr liebe, ist, dass manche Menschen dann auch sagen, oh, endlich eine Person, die beispielsweise sensibilisiert ist bezüglich Rassismus. Mhm. Dass ich dann nicht im Mentoring noch Rassismus erlebe, sondern da tatsächlich auch mitgenommen mich fühle, ne? Also verstanden fühle eigentlich oder auch ernst genommen werde. Und jetzt haben wir ja ganz viel über formalisiertes Mentoring gesprochen. Ja. Das interessiert mich. Erstens, Timothy, hast du Erfahrung mit formalisiertem oder eben auch nicht formalisiertem Mentoring gemacht?
Habe ich. Die Frage beantworte ich auch gleich. Ich muss gerade ein paar Gedanken loswerden, die mir auch gekommen sind. Zum spielerischen Element, was ich hier auch übrigens, kam mir aber gerade während ihr erzählt habt, was ich hier auch so gut finde, ist, also wir haben hier alle jetzt den gleichen Weg so gemalt. Wir sind also denselben Weg, wir sind den aber nicht gleich gegangen. Also dir war super wichtig, dass du akkurat ausmalst dabei. Ich war hier so ein bisschen, ja, okay, Hauptsache, ich kann irgendwie erkennen. Also die Art und Weise, wie wir diesen Weg gehen, ist ja eine andere. Und was ich auch super charmant finde, und du hast das ja vorhin fast an der Wand da ja quasi gepinnt, finde ich super, weil ich würde wahrscheinlich da drauf blicken und wissen, das gibt mir Sicherheit zu wissen, okay, hier ist ein Weg, der funktioniert. Und ich kann jetzt aber abweichen, wenn ich irgendwie woanders, und ich weiß aber, wo ich hin zurück kann, wenn meine Abzweigung dann nicht funktionieren sollte.
Oh, das ist super Meta, mag ich.
Ja, das kam mir irgendwie gerade so, als ich drauf geblickt habe. Zwei Beobachtungen einfach.
Ah, siehst du, somit macht ihr aus dem spielerischen Element immer mehr, als ich schön, gedacht habe. Schön,
das freut mich. Ja, gefällt mir gut. Jetzt zu meinen Erfahrungen mit formalen, also ich bin, und das bringt mich jetzt leider, bringt meine Antwort, das heißt leider, die Antwort bringt mich zu einer Frage, die ich euch beiden gerne stellen möchte im Anschluss. Ich war ganz oft Mentee, vor allem in den Jahren, wo ich angestellt war, und ich habe ja für einen sehr großen Globalkonzern gearbeitet und hatte ganz viele Privilegien, unter anderem formale Ausbildung und so, ne? Und ein Mentorship-Programm war Teil meiner sehr schönen Erfahrung dort. Das lief aber nicht so gut. Also wir waren kein Match. Und das hatte auch mit Privilegien zu tun, weil ich irgendwie, und das ist meine eigene Annahme, die Art und Weise, wie mein Mentor diesen Stand in seiner Karriere erreicht hat, das wollte ich so nicht erreichen. Und daher war dieser Mentorship irgendwie von Anfang an so ein bisschen in Disbalance, weil ich einfach mir sehr, sehr früh in meiner Karriere, aber auch generell im Leben zur Mission gemacht habe, gut mit meinen Privilegien umzugehen, und hatte da eine Person vor mir sitzen, der hatte eine andere Mission, sagen wir es mal so. Ja, und das hat unsere Mentorship schon schwer beeinflusst, was schade war, weil ich gerne auch viel von ihm gelernt hätte. Aber das Lernen war für mich unter der Prämisse Gerechtigkeit einfach nicht möglich. So, was schade war. Das ist meine Erfahrung in so Mentorship-Programm. Und die Frage, die ich habe, die ich euch einfach super gerne stellen wollen würde, und das höre ich so oft, wenn es um Mentorship geht, ist so eine, vielleicht auch wieder eine metaphilosophische Frage, aber diese Idee von, sucht man sich jetzt den Mentor aus? Kann man das überhaupt? Ist Mentorship, muss das nicht viben auf eine ganz andere Ebene? Also ich hatte zum Beispiel eine Person in meiner beruflichen Karriere, ich glaube, die würde ich viel eher als Mentorin bezeichnen, aber ich weiß gar nicht, ob sie sich selbst so begriffen hat. Versteht ihr, wie ich meine? Mhm. Habt ihr dazu Gedanken?
Ja. Jetzt, also ich glaube schon, dass es eine sehr individuelle Sache ist, welchen Bedarf wer auch hat. Für mich selber, die ja in der Rolle war, schon viele Leute so in diesem Mentoring irgendwie ja schon zu begleiten. Also auch selber, ich habe, ich glaube, an die 40 Mentees gehabt in den letzten 4-5 Jahren. Und wo ich einfach sage, hey, ich habe aus allem was mitgenommen. Also ich habe niemanden, mit dem ich gesprochen habe, wo ich sage, hey, das waren irgendwie immer blöde Gespräche oder ich wusste nicht, was ich damit dieser Information machen kann. Also ich könnte sie in meinem Kopf so namentlich auflisten, wahrscheinlich nicht in chronologischer Reihenfolge. und dementsprechend würde ich schon sagen, für viele Menschen ist es, denke ich, sehr wichtig, dass es einen inhaltlichen oder auch einen Typ-Match gibt. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn jemand so eher gehemmt ist, zum Beispiel irgendwie selber Fragen zu stellen oder auf Leute zuzugehen, und die Person trifft jetzt auf jemanden, der ununterbrochen spricht und von sich preisgibt, dann, es soll ja kein Vortrag sein oder so. Es soll nicht so ein Schule-Vibe geben oder eine Uni-Vibe, wo dann jemand vorne steht und dann irgendwie eine Stunde lang was erzählt und man schreibt währenddessen mit. Dann kann man sich auch ein YouTube-Video zu dem Thema anschauen, behaupte ich. Und das auch noch in schnellerer Geschwindigkeit an der Stelle.
Also wenn was du meinst, sind frontal ja, Unterrichtssituationen. Genau. Es gibt auch Schulen und Universitäten, weiß, anders.
Das ist mir durchaus bewusst. Ich wollte nur dieses Bild einmal auch aufgreifen, weil das, glaube ich, schon eher was ist, wo es zumindest mehr Machtebenen gibt, ja, wenn man halt Informationen vermittelt bekommt, als jetzt im Mentoring, wo ich hoffe, dass alle inzwischen Mentoring-Erfahrungen machen können oder mehr Menschen Mentoring-Erfahrungen machen können, wo sie den Raum für Fragen haben oder den Raum haben, um Sachen noch zu hinterfragen. Mhm. Und dementsprechend würde ich, also um auf die genaue Frage nochmal zurückzukommen, sagen, ich brauche noch nicht mal einen inhaltlichen Match. Mhm. Aber das liegt auch daran, dass ich ans Mentoring nicht mit einem konkreten Ziel rantrete, was aber für viele Menschen einfach sehr wichtig ist. Ich bringe aber auch einfach eine Neugier mit für Menschen und Lebensrealitäten, die ich einfach vielleicht gar nicht kenne. Und ich bin ganz gut daran, einfach auch Fragen zu stellen, auch wenn man sich noch nicht kennt. Weil ich auch nicht so gut im klassischen Smalltalk vielleicht bin. Und das ist aber wirklich was, wo ich sage, das macht was, weil das so meine Einstellung einfach ist, die ich auch schon immer so war, also oder häufig zumindest in Lebensphasen sich so gezeigt hat. Im Berufskontext würde ich auf jeden Fall sagen, dass es einen Matching-Prozess geben sollte, dass es nicht gelost wird oder ähnliches. Und davon rate ich auch immer ab. Also ich finde es auch immer wichtig, dass es eine Person gibt, die von extern oder die innerhalb des Unternehmens den Hut dafür aufhat, zu sagen, hey, ich gehe die Bewerbungen oder die Informationen einmal durch, um zu schauen, was sind ähnliche Ziele, was sind unterschiedliche Bedürfnisse oder was möchte eine Person geben und was möchte die andere nehmen, so wie du das ja auch gesagt hast, dass es bei dir in der ehrenamtlichen Mentoring-Rolle diese Unterteilung so gibt. Mhm. Und da ist es wirklich für mich auch so, dass ich sage, hey, Leute merken normalerweise nach spätestens 20 Minuten, ob es gar nicht läuft, und dann sollte es einen Umweg oder einen Weg nach draußen geben.
Ach, schön. Ich kann das total nachvollziehen, was du vorhin meintest, Timothy, mit die Person, die ich als Mentorin betrachtet hätte, ob die sich selber so versteht, weil das ist mir häufiger begegnet, auch auf Arbeit. Das ist beispielsweise mein erster Job, und da knüpfe ich sehr an das an, was du, Rita, gesagt hattest, dieses ich lerne von allen Menschen, ne, so als Grundhaltung, und das habe ich da sehr stark gemerkt. Da habe ich in einem Heim für Menschen mit Mehrfachbehinderung gearbeitet, hat da auch immer wieder unreflektierte Fragen von meinem Umfeld bekommen, wo ich eben auch immer wieder festgestellt habe, ich lerne hier von allen. Ne? Ich bin als Gast, also in meiner Rolle in dem Fall, aber in deren Zuhause, ne? Die Menschen, die dort in dem Heim leben. Und da lerne ich natürlich ganz vieles über die Menschen, über Prozesse, über Stärken, die vielleicht sonst verborgen gewesen wären. Also, und da war eine Kollegin, und ich war damals noch in Ausbildung. Schöne Grüße an Marlene. Marlene, mit ihr habe ich immer noch ganz tollen Kontakt. Marlene ist dann auch irgendwann in diesem Zeitraum, kurz nachdem ich dort nicht mehr gearbeitet habe, ich war 4 Jahre dort, in Rente gegangen. Und wir haben aber immer noch so schönen Kontakt, und ich liebe es so sehr. Sie hat mich als Mentorin damals verstanden, und ich war ja in Ausbildung, und sie ist super erfahren, hat das ewig schon gemacht, und ich habe das gar nicht nachvollziehen können in dem Moment, weil ich dachte, hä, das geht's doch gar nicht. Und sie hat mir ganz vieles von ihren Erfahrungen einfach in diesen Strukturen erzählt. Und sie hat gemeint, also ich brauche dich, um den ganzen Computerkram zu lernen, um Spiele war damals schon ein Thema bei mir. Ne? Ich war aus einer pädagogischen Rolle heraus dort, und sie ursprünglich gelernte Altenpflegerin, glaube ich, oder Altenpflegerin. Ja. Und sie durfte ganz andere Dinge als ich und hat auch andere Dinge gemacht. Das heißt, ich habe ganz vieles gelernt von ihr. Aber sie hat eben immer wieder gesagt, nein, ich lerne so viel mehr von dir. Und ich dachte immer,
Ja, was mir da unfassbar viel geholfen hat, war die Folge mit Anke, ja, wo wir ja über Inspiration, Projektion, Rollenvorbilder gesprochen haben. Da war ich gedanklich die ganze Zeit bei, oh wow, was habe ich wohin projiziert, ne? Und why? Und ich mag dein Beispiel total. Was ich so schön finde, ist, dass ich wirklich Gelegenheit hatte. Auch das ist ein Privileg, ja. Mit beiden Frauen, Jahre später, also wir reden über eine Zeit, da war ich 19 oder so, als 40-Jähriger Biden zu begegnen. Und was ich so cool fand, ich habe zu Biden gesagt, ich glaube, du weißt gar nicht, was für eine tragende Rolle. Und die eine Person hat gesagt, oh doch, das weiß ich ganz genau. Und die andere Person so, oh really? Nee, ich habe mich so gar nicht begriffen. Also wo ich auch dachte so, wow, wie unterschiedlich das ausfallen kann in der Kontext.
Also solche Situationen gibt es immer. Deswegen, ne, dieses, ist es immer formalisiert? Weil Mentoring, ich würde auch von Mitarbeitenden, wenn ich dann nach Feedback gefragt habe, so, ich als Führungskraft, wie ist das so? Und dann kam ganz oft, ja, bist du wirklich Führungskraft oder bist du einfach unsere Mentorin? So, Wow. Also, ne, ich habe schon disziplinarische Führungsaufgaben hier. Aber dieses Verständnis von Mentoring war dort ein anderes. Das begegnet mir manchmal auch mit Studierenden übrigens, die dann manchmal auch fragen, so, hey, kann man bei dir auch Coaching-Sessions buchen? Die dann wirklich ja auch diesen Need haben, so ich möchte jemanden an der Seite, der mich da irgendwie unterstützt in diesem Prozess, in dieser Lebensphase. Es ist ja lebensphasengebunden.
Ich würde gerne anknüpfen auch daran, dass es ja, man braucht ein bestimmtes Fremd- und Selbstverständnis, um überhaupt zu verstehen, dass man auf jemanden anderes zugehen kann. Und überhaupt, das ist ja auch fast wie ein Privileg ist, also auch wenn es kein in dem Sinne ein Privileg vielleicht ist, aber es macht ja einen Unterschied, ob es mir zum Beispiel einfach schlecht geht und ich, oder im Berufskontext, mir geht es nicht gut mit dem, was ich mache oder mit meinem Arbeitsumfeld. So. Bin ich in der Phase, wo ich keine Kapazitäten habe, um mich selber an der Stelle zu kümmern oder auf mich selber aufzupassen und bleib dann in so einem Hamsterrad, wo ich das einfach so hinnehmen muss? Oder weiß ich, dass mir auch andere Menschen, die nicht mit mir verwandt sind oder meine besten Freunde sind, die auch bereit wären, mir zu helfen. Also jetzt die Situation, wenn dich eine Person von der Uni, ohne das jetzt so herauszustechen, ne, aber dir sagt, hey, mir geht's richtig, richtig schlecht mit Thema X, was ich da ausgewählt habe für eine Projektarbeit, weil das mir zu emotional ist, kann ich das Thema wechseln, um diese Frage nicht nur in seinem Kopf zu formulieren, sondern sie auch zu verbalisieren, muss man das erstmal wissen und muss man auch wie so eine Hürde erstmal überwinden, weil du ja schon auf einer formellen Ebene irgendwie in der Struktur Universität einfach woanders stehst als jemand, der bei dir studiert.
Ja, fair point.
Voll. Ja, du hast gerade den Need irgendwie angesprochen, ne? So dieses Bedürfnis, oder eigentlich habt ihr beide das ja jetzt thematisiert. Und ich erinnere mich halt auch, als ich mit besagtem Mentor gematcht wurde, haben ganz viele Kollegen von mir gesagt, oh ja, der ist super, sei glücklich, dass du mit dem irgendwie jetzt machst, weil hast du gesehen, was der für ein Auto fährt und was der für Uhren und der hat super viel Geld verdient und der weiß auf jeden Fall, wie das geht. Und ich saß da und dachte mir echt so, wow, that couldn't be the furthest thing von meinem, ne? Ich wollte darüber sprechen, wie man Mitarbeiterentwicklungsgespräche führt, ohne dass Menschen in Widerstand gehen oder so. Ja, also das waren so meine Themen. Und auf Rolex und Mercedes-Benz war ich so überhaupt nicht aus. Und deswegen wäre meine Frage so, wie entscheidend ist das denn? Also wenn ich höre, du hast manchmal einen Themenrahmen vorgegeben oder ihr, habt ja beide drüber gesprochen, wie wichtig ist dieser Need? Also was passiert denn zum Beispiel, wenn ich in so ein Mentoring reinkomme und zu dir oder zu euch sage, ich weiß gar nicht so recht, worüber ich hier gerade sprechen möchte?
Begegnet mir tatsächlich immer wieder mal. Also entweder das so bum, 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 ich habe ein Thema nach dem anderen und es tut mir total leid, dass ich dir jetzt alles hier so ausbreite und ich denke mir auch, wir sortieren gemeinsam, ist doch schön. Manchmal eben auch dieses, okay, jetzt haben wir irgendwie eine Session zusammen geplant, aber also ein richtiges Anliegen habe ich gar nicht. Dann gucken wir einfach, wie das Gespräch verläuft. Ne? Du hast vorhin schon gemeint, so ein paar Fragen zu stellen, ja, sich gegenseitig kennenzulernen und dann eben auch zu verstehen, was ist denn die Situation gerade? Und ich hatte es noch nie, dass sich daraus nicht irgendwie doch eine Frage oder ein Anliegen entwickelt hat.
Also ich kann da auf jeden Fall mitgehen und ich glaube auch, was ich zum Beispiel, also was ich als Mentorin in meinem Reverse Mentoring oder in meinem intergenerationalen Austausch, wie ich es gerne nenne, einfach mache, ist zu sagen, bevor wir eine Session beenden, also wenn wir uns jetzt so an Stunden orientieren, um 55 so, also 14.55 Uhr zum Beispiel, sagen wir dann, hey, gibt es etwas, worüber du in 4 Wochen genau sprechen möchtest? Und für mich als Person, die ja viel, ich sag mal in so gesellschaftspolitischen Themen auch unterwegs ist, glaube ich schon, dass ich zu allem irgendwie einen Anknüpfungspunkt oder vielleicht nicht eine Meinung, aber eine Position habe. Und dementsprechend sind das dann auch manchmal Themenwünsche. Also wenn jemand sagt, hey, ich habe gerade nicht Zeit, um mich mit Krankheitstagen von Menschen, die in Deutschland angestellt sind und der Anzahl dessen, wie sich die zusammensetzen, auseinanderzusetzen, wollen wir in 4 Wochen drüber sprechen. Und dann sprechen wir halt darüber. Und ich glaube halt schon, dass um auch, du hattest gesagt, so man, hier darf man ja alle Fragen stellen im Mentoring, dass das was ist, was ich gerne auch in so einem Wertekompass für das Mentoring selber mitgebe oder auch mitgestalte, weil es ja trotzdem Grenzen gibt. Also wo ich sage, nur weil ich jetzt gerne irgendwie dich unterstütze in deiner Lebensphase X oder bei der und der Entscheidung, bedeutet das ja nicht, dass du mir einfach, du kannst mir jede Frage stellen, das bedeutet aber nicht, dass ich jede Frage beantworte. Und das ist, glaube ich, auch so eine Balance, die man in beide Richtungen halten kann oder darf. Durch das Mentoring konkret lernt man ja auch, bestimmte Grenzen einfach aufzuzeigen. Oder auch bestimmte Grenzen lernt man erst durch das Mentoring kennen. Weil es ja schon eher außergewöhnlich ist, dass man in der heutigen Zeit mit einer Person wirklich aktiv 60 Minuten spricht und zuhört. Ohne dass mich nebenbei mein Handy ablenkt oder ich doch noch die Mails aussortiere oder ich mir gerade Gedanken über meine konkrete Care-Arbeit, die ich leisten muss, machen muss. Ich sage nicht, dass Gedanken nicht abschweifen oder nicht irgendjemand schon mal an einen Anruf rangegangen ist, aber man ist halt da. Also so, dass ich sagen würde, an bestimmt 90% meiner Mentoring-Sessions, egal ob ich als Mentee da war oder als Mentorin, die kann ich fast, nicht wortwörtlich, aber thematisch zumindest nacherzählen, weil ich so da war. Wenn du mich aber fragst, hey, was habe ich vor 18 Monaten in dem und dem Job erledigt, irgendwie auch nur in der Woche oder in dem Monat, kann ich die Frage nicht beantworten. Mhm. Ich weiß, dass ich gearbeitet habe. Ich weiß auch, dass ich nicht nur meinen Soll erfüllt habe, sondern alles erbracht habe, wie ich mir das auch gewünscht und vorgestellt habe. Aber ich finde, es macht was mit dem eigenen Bewusstsein, wenn man weiß, hey, du bist jetzt hierher gekommen, egal ob in Präsenz oder im digitalen Raum, um von und mit mir zu lernen.
Das finde ich witzig, weil Timothy vorhin meinte, als es um Schnitt von den Podcast-Folgen ging, und dann meinte, das und das habe ich rausgenommen, und dann sage ich, ja, nimm doch von mir auch Dinge raus, wenn die Folge zu lang ist. Und dann meintest du, glaube ich, du merkst ja eh, was dann fehlt. Und ich denke, nee, ich kann mich daran erinnern, worum es geht in dem Gespräch. Und Lärm sagt, perfektes Gedächtnis, stimmt nicht.
Schon ein sehr gutes, ja.
Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, ne? Auch dieses Präsenzthema. Ne? Ich bin dann da, ich höre aufmerksam zu. Manchmal mache ich mir sogar Notizen, die ich nie wieder brauche. Aber ich weiß nicht, was ich selber gesagt habe. Ich weiß aber sehr wohl, was mein Gegenüber gesagt hat, worum es ging.
Ja, und ich meine, eines meiner Lieblingssätze, die kennst du von mir, ist People don't remember what you told them, but they know exactly how they felt when you spoke to them. Ist einfach und so geht's mir in diesem Mentor, also ich weiß auch nicht mehr, was dieser Mann mir alles Wort für Wort, aber ich weiß ganz genau, dass ich da saß und mir gedacht habe, so that's not gonna be my way.
Und da ist, glaube ich, auch so ein Ding, das habe ich als Mentee seit letztem Jahr bin Stipendiatin von Schotztek. Und als Stipendiatin im Young Professionals Programm bekommt man halt eine Mentorin zugewiesen, beziehungsweise man hat einen Kennenlerntag mit verschiedenen Menschen und dann wird geschaut, was funktioniert gut, und dann hat man wie so ein Gruppenmentoring. Und da merke ich halt auch wirklich so, hey, ich merke, dass unsere Mentorin uns dreien auch aktiv zuhört und so für uns da ist. Ich sage nicht für uns da im Sinne von 24/7 erreichbar oder ähnliches, aber als Person halt wirklich diesen Zeitblocker nutzt, um gerade zu hören, was gerade Lage auf Arbeit zum Beispiel ist oder wo wir demnächst hin möchten und was so der Weg ist. Und ich glaube, dass es auch etwas ist, wo ich sage, hey, eigentlich würde ich mir wünschen, wir bräuchten kein Mentoring. Also ich würde mir wünschen, dass jede Person einfach die Möglichkeiten hat, auf Menschen in ihrem eigenen Umkreis oder auch auf Leute auf einer Netzwerkveranstaltung einfach hinzugehen und sagen, hey, kannst du mir eine Stunde mal helfen? Ohne zu denken, hey, genau diese Person muss mir dann auch was zurückgeben. Also das wird jetzt vielleicht ein bisschen sozialkritisch oder ähnliches, aber ich finde, dass das auch auf so Alltags- und Freundschaftssituationen halt fast wie so übertragenes kapitalistisches Denken ist, dass alles, was ich irgendwie liefere, mir irgendwas zurückgeben muss. Und ich das mehr so... ich habe jetzt keine konkreten Vorstellungen rund um das kulturelle Prägung, rund um diesen Begriff Karma, aber ich denke mir einfach, wenn ich dir helfe oder dir irgendwie beiseite stehe, dann bin ich fest davon überzeugt, dass irgendwann im Leben, wenn ich Hilfe brauche, mir auch jemand Hilfe geben muss.
Und das muss nicht ich sein.
Das muss nicht du sein. Und das ist zum Beispiel bei mir sehr tief einfach verankert und gar nicht aus einer Wertevorstellung, die ich gelernt habe, sondern wo ich einfach als Mensch mit Migrationsgeschichte, der in einem bestimmten sozialen Setting mit Eltern, die einfach ein soziales Netz auch brauchten, wo es voll normal war, den Nachbarn oder Freunden oder Ähnlichem zu helfen, dass ich das halt vorgelebt bekommen habe.
Ich knüpfe da an und erweitere mal mit meiner Wertehaltung, weil ich habe diese Vorstellung von Karma nicht so sehr, also ich verstehe das, ne? Sondern ich überlege mir eher, welcher Mensch möchte ich sein? Also ich erwarte da gar nichts zurück, sondern eher aus meiner Positionierung heraus, wer möchte ich gewesen sein, wenn? Und aufgrund dessen tue ich ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben oder tue sie halt auch nicht. Ohne, also alles, was ich dann zusätzlich daraus ziehe, und ich lerne unfassbar viel in meinen Mentorings, ne? Also es, wie du schon beschrieben hast, Rita, geht es mir auch. Und ich gehe da aber nicht mit dieser Haltung rein, dass ich da auch was haben möchte, sondern hey, ich möchte die Person sein, die jetzt hier gerade etwas anbietet, weil ich es mir leisten kann, in Anführungszeichen, das zu tun. Und das reicht mir schon.
Ja. Die meisten Leute können mehr Leuten helfen, als sie das eigentlich realisieren.
Das stimmt, ja.
Und wir haben aber nicht alle gelernt, nach Hilfe zu fragen. Das können wir auch nicht von heute auf morgen ändern. Und auch wenn ich jetzt sage, hey, ihr könnt mir jederzeit beide schreiben, wenn ihr was braucht, bedeutet das ja nicht gleich, dass ihr mir schreiben werdet, wenn ihr was braucht. Und dafür, um einen Rückschluss zum Thema Mentoring zu ziehen, braucht es ja eine Grundlage. Also es muss ein Grundlagenverständnis geben von unseren Werten oder von dem Verständnis, was wir irgendwie an Mithilfe oder gesellschaftlichem Miteinander haben, um dann zu sagen, hey, ich frage Leute auch einfach mal nach Hilfe. Mhm. Ich habe ein ganz pragmatisches Beispiel. Ich darf seit inzwischen 5 Jahren für verschiedene Regionalzeitungen Bücher rezensieren. Und Regionalzeitungen bekommt man ja aber nicht einfach so in Hamburg beim Kiosk, wenn das nicht also Hamburger Zeitungen sind. Und manchmal, wenn ich aber bestimmte Beiträge lesen möchte oder die im Print brauche für die Person, die ich zum Beispiel interviewt habe, schreibe ich einfach Leute auf LinkedIn an und frage, hey, kannst du mir die und die Zeitung kaufen? Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ich das Leuten erzähle, sind sie so, ja, aber wieso machst du das? Oder wieso traust du dich das? Und ich so, hä, ich frag doch nur, du kannst ja, jeder Mensch kann, nein, ich habe keine Zeit sagen und ich nehme das doch niemandem böse. So. Und ich erlebe schon häufig, dass das auch irgendwie ein Skill ist, den man also entweder hat oder nicht hat oder auch, wenn man möchte, lernen kann, durch halt ausprobieren. Hm. Und da ist ein Beispiel, es gibt so Social Media Challenges, die ja auch eigentlich auf den Alltag bezogen sind, aber ich bin dadurch irgendwie auf Insta aufmerksam geworden, zum Thema, ich möchte 100 Mal eine Absage kassieren, um halt meine Resilienz zu fördern.
Die Challenge mag ich lieber als die Bucket Challenge.
Ja, als Bucket.
Der Gedanke ist halt wirklich, dass dann Leute Sachen fragen. Ich weiß zum Beispiel, eine deutsche Content Creatorin, die hat dann gefragt, hey, kann ich bei der nächsten Haltestelle vom ICE einmal die Durchsage machen?
Und?
Durfte sie.
Yeah.
Also so Sachen sind, also es muss nicht so surrealistisch sein. Natürlich, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße anspreche und frage, kannst du mir 100.000 Euro geben? Wenn ich das 100 Mal mache, das ist ein bisschen langweilig, dass ihr da Nein gesagt hat. Aber dieser
ist dann jemand ja sagt.
Ich sage nicht, dass das passieren kann, aber wirklich, ich kann Menschen nach Hilfe, also ich kann kommunizieren, dass ich Hilfe brauche und konkret Leute um Hilfe bitten. Und auch wenn nur eine von 5 Personen zusagt, ist das ja für mich schon mal besser, als wenn mir dann am Ende des Tages niemand geholfen hat und ich einfach mich alleine gestellt bin.
Ach, das mag ich.
Ja, ich glaube, was ich besonders mag an dem, was du gerade erzählt hast, und das schließt so ein bisschen an, wo ich zu Beginn der Folge war, ja, um einfach jetzt einen Bogen zu spannen, und das war aber die viel bessere Artikulation dessen. Und das ist genau das, was ich, glaube ich, in diesem Reverse als großartige Chance sehe, ist, dass Menschen sich eben anders begreifen können. Also um irgendwie jemand zu helfen, muss ich ja irgendwie die Idee haben, das, was ich zu bieten habe, hat einen Wert. Und ich kann helfen. Ich bin überhaupt irgendwie, habe so viel Selbstwirksamkeit, dass ich überhaupt hier einen Beitrag leiste. Es gab Zeiten in meinem Leben, da hätte ich das von mir nicht behauptet, obwohl ich mir sicher bin, dass ich da Beiträge hätte leisten können. Und reverse-mäßig genauso, dass Menschen, die vielleicht gerade glauben, looking at you guys, dass sie alles wissen und alles können und alles, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, mit sich so in den Selbstgespräch gehen, dass da so ein Raum geöffnet wird für, ja Mensch, vielleicht habe ich doch noch was zum Lernen von Menschen, von denen ich vielleicht gerade gar nicht glaube, dass sie mir was beibringen können. And that's the topic, isn't it? I mean, das mag ich sehr an das Konzept.
Ah, da mache ich mal einen Hinweis auf mein T-Shirt.
Yay! Ja. Can I read it today? Was steht
unten? Ja, versuch's mal.
Intelligence is the ability to
adapt
thank you
to change.
Stephen Hawking. Danke, Rita. Für die, die nicht sehen können, willst du erklären, wie das hier auf deinem T-Shirt so aufgebaut ist?
Das sind nicht nur Buchstaben, sind auch Zahlen mit dabei. Deswegen war das jetzt ein bisschen holpriger zu lesen, nicht weil es besonders klein ist. Das ist so ein kleiner Hinweis darauf, dass Gehirnstruktur ja durchaus sehr flexibel ist und Wahrnehmung dementsprechend formen kann von Dingen, die so ähnlich erscheinen, dass wir sie kennen. Und ich mag das Zitat deswegen so gerne, weil es beim Mentoring, gerade bei Reverse Mentoring, eben auch spiegelt, ey, hier geht's nicht nur um, wer ist in der Machtposition, wer ist die intelligentere Person. Na, das, was du alles schon erzählt hattest mit den Erfahrungswerten und Ähnlichem. Sondern tatsächlich auch, bin ich gewillt zu lernen? Bin ich gewillt anzupassen? Und jetzt zuletzt hast du noch mit reingebracht, bin ich gewillt oder auch in der Lage überhaupt, Hilfe zu bitten? Oder ist da ein Rahmen da, der mir das einfach bietet, ohne dass ich selber aktiv erfragen oder einfordern muss? Das finde ich so schön. Ja, da kommen wir doch eigentlich schon zu den Weisheiten, ne? Taschenweisheiten.
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
An der Stelle, Rita, frage ich immer noch mal, gibt es noch etwas, was du möchtest, dass die Zuhörenden, Zuschauenden gerne noch mitkriegen von dir, was bisher noch nicht genannt ist, wo du sagst, da sind wir nicht dran vorbeigekommen, vielleicht ist das noch wichtig, bevor ich dann die Frage stelle, was nimmst du eigentlich aus diesem Gespräch heute mit?
Ich glaube, ich möchte Menschen einfach Mut zusprechen, dass sie sich in Mentoring-Programme oder in Mentoring-Partnerschaften vielleicht auch reinbegeben, egal ob sie denken, dass sie bereit dafür sind oder nicht, weil man auch durch den Prozess vielleicht dazu bereit wird. Und weil ich denke, dass mehr Menschen zuhören, die vielleicht in Anführungsstrichen eine Machtposition haben, dass sie ihre freien Kapazitäten auch mitgeben, um andere Leute zu begleiten. Mhm. Egal, ob das durch ein Ehrenamt ist, ob das durch das Mentoring-Programm, was von der HR-Abteilung beworben wird, ist, dass sich Leute halt in die Situation begeben, dass sie denken, hey, ich habe es in einen bestimmten Raum reingeschafft und darauf darf ich mich jetzt nicht ausruhen, sondern ich würde mir wünschen, wenn es die gesundheitlichen, finanziellen und zeitlichen Kapazitäten ermöglichen, dass mehr Menschen dann denken, hey, wie kann ich es hinkriegen, dass noch mehr Menschen dieser Raum auch zugänglich wird. Und ich glaube, dass Mentoring ehrenamtlich, formell im Berufskontext da sehr viel ermöglicht. Und als letzten Impuls auch einfach zu sagen, du kannst durch jedes Gespräch, was du mit Menschen führst, was lernen. Das bedeutet nicht, dass alles, was du hörst, richtig ist oder für dich richtig ist oder gerade jetzt in diesem Moment das Richtige ist. Aber du lernst viel über dich selber und über deine eigene Persönlichkeit, deinen Charakter und so, wie du bist.
Oh, wie schön. Das mag ich sehr. Ist auch so ein bisschen schon in die Richtung zusammenfassen, was du mitnimmst. Ne? Das ist nochmal sehr pointiert. Gibt es denn etwas, wo du sagst, oh, das jetzt in dem Gespräch, das fandst du interessant, das nimmst du jetzt gedanklich auf jeden Fall nochmal mit?
Ich glaube, ich mache mir nochmal genauer Gedanken über das Thema so Zugangsmöglichkeiten von Mentoring. Und wo ist es eigentlich zugänglich und wo nicht? Wir haben ja schon darüber gesprochen, nicht jeder Arbeitgeber kann das so stemmen. Es steht auch nicht in naher Zukunft, dass das so ein Ding wird, was in 2 Jahren überall so verfügbar ist. Aber auch als Gedanken halt mehr Menschen in meinem eigenen Umfeld dazu zu überreden, zu pushen, wie man es auch sagen mag, sich ehrenamtlich durch Mentoring halt einzubringen.
Sehr schön. Was nimmst du
da mit? Ganz viel, sage ich jedes Mal, wenn ich frage. Ganz viel. Stimmt aber. Also was bei mir hängen resonierte und hängen bleiben wird, hast du jetzt selber gerade nochmal genommen, war der Satz, nur weil es offen ist, ist es nicht zugänglich. Das war für mich schon ein Lightbulb-Moment, wo eine gute Erinnerung nochmal daran, dass dem so ist. Und wie bedeutsam das in dem Kontext Mentorship ist. Was ich nicht erwartet habe heute, was eingetreten ist, ist, wie wir quasi auch die Themen Coaching, Netzwerken, Projektionen, Inspirationen und Rollen, also wie diese Themen alle zusammenhängen. Das hat mir viel gebracht, auch nochmal das nicht losgekoppelt zu betrachten, sondern wirklich irgendwie, ja, guck mal, das bildet irgendwie dann doch ein, was bildet das denn? Ein Bild. Das fand ich hilfreich. Und ja, die große Frage, die ich ja heute hatte, war eben dieses, sucht man sich MentorInnen aus oder wie kommt man in diese Rolle? Und was ich heute auch gehört habe, und das freut mich sehr, ist, dass Mentorship unterschiedlich sein darf. Ob das jetzt im Unternehmenskontext oder im privaten Kontext oder vielleicht auch weiß ich nicht, Vereine, NGOs, MSOs, dass das nicht eine uniforme Lösung ist, die wir überall jetzt irgendwie drauf tun, sondern das ist adaptierbar. Mhm. So, das mochte ich sehr.
Ich habe eine Frage, wofür steht die Abkürzung MSO?
Migrantische Selbstorganisationen. Und das wusste ich vor meiner Zeit als Personaler im Migrationsmuseum in Köln auch nicht. Und das kam jetzt, glaube ich, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, wie ich mit migrantischer Selbstorganisation viel gearbeitet habe. Und da war das Thema Mentorship vor dem Hintergrund der eigenen Migrationserfahrung, die ja, um unsere Folge nochmal heute zu referieren, viel mit Privilegien und zugänglich sein zu tun hatte. Mhm. Wie so?
Hm. Zusätzlich, ich möchte mich gar nicht wiederholen zu dem, was du schon gesagt hattest, genauso auch du, Rita. Zusätzlich fand ich spannend, als du die Beispiele genannt hattest und dann gesagt hast, ist ja nicht meine Führungskraft. Das war für mich so ein, meine Mitarbeitenden hatten diese Assoziation zumindest, ohne dass ich das jetzt in einer Struktur in der Rolle tatsächlich gehabt hätte. Und da werde ich noch weiter drüber nachdenken. Ist es überhaupt möglich mit der eigenen Führungskraft, ne, so eine Art hierarchische Abhängigkeit, die dann vorhanden ist, diesen Raum aufzumachen von ich darf ja alle Fragen stellen oder da Fehler machen, miteinander, voneinander lernen und ob es da auch überhaupt immer eine Struktur dafür gibt oder es einfach sich so anfühlt und das darf ja auch in Ordnung sein. Das mochte ich. Dann, was ich nochmal betonen mag, ist gerade dieses um Hilfe bitten oder Hilfe annehmen zu können, auch wenn so eine Struktur da ist, heißt es nicht, dass ich es annehme. Ne? Das, was du auch gerade nochmal ein bisschen anderen Worten genannt hattest, Timothy. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Dann, wie viele gute Gründe ihr für spielerische Elemente? Ja. Habe ich sehr geliebt. Das werde ich auf jeden Fall nochmal für mich sagen. Also hier ist ja immer alles zum Nachmachen. Ihr dürft gerne alle Methodiken, spielerische Elemente nachmachen und auch die Tipps gerne annehmen, die jetzt hier in dem Fall von Rita, und du hattest ja schon so viele Systeme aufgebaut, also Rahmenbedingungen, also da bist du auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ansprechperson. Lieben, lieben Dank, dass du das heute so geteilt hast und mit uns im Gespräch warst. Ich fand es hervorragend.
Vielen Dank, und super.
Danke auch für die Einladung, dass ich heute hier sein konnte und auch über das Thema nochmal weiter philosophieren konnte.
Lieben Dank. Wenn ihr Mentoring haben, ein Programm, dann wäre Rita die Ansprechperson. Wenn ihr ansonsten über Themen sprechen wollt, wo ihr sagt, ah ja, das hat mir auch schon mal geholfen, das könnte anderen Menschen irgendwie helfen, dann ladet euch zu uns ein.
Unbedingt.
Wir spielen dazu. Bye.
Bye.
Tschüss.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.